SRF 2 Kultur.
Gott hat zu wenig Freunde auf der Welt. Das war einer der zentralen Sätze der Theologin, Feministin und Mystikerin Dorothee Sölle. Gestern war ihr 10. Todestag. Sie starb am 27. April 2003. Dorothee Sölle war vielleicht die meistgelesene theologische Autorin ihrer Zeit. Für die einen ein rotes Tuch, für die anderen schon fast eine Art Heilige. Kurz vor ihrem Tod im März 2003 besuchten meine Kollegen Felix Schneider und Hans-Jörg Schulz Dorothee Sölle in ihrem Haus in Hamburg und führten ein Gespräch mit ihr, das wir in gekürzter Form in den heutigen Perspektiven noch einmal ausstrahlen.
Wer sind denn eigentlich überhaupt Freunde Gottes auf dieser Welt?
Na, ich würde im Augenblick sagen, Freunde des Friedens, und zwar des Friedens, der auf Gerechtigkeit gegründet ist. Also das ist für mich so eine zentrale Erkenntnis. Vor vielen Jahren war ich mal in Vancouver zum Weltrat der Kirchen eingeladen. Und damals waren wir, das war 83, alle so total in der Friedensbewegung. Und ich sagte, also Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, das ist ja alles drei sehr schön. Aber der Friede ist das Wichtigste und der muss als erstes kommen. Und dann haben die Menschen aus der Elendswelt also lange mit mir diskutiert und haben mich davon überzeugt, dass das falsch ist. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Die wirtschaftliche Verelendung, das ist also für mich ein zentrales Thema. Also meine bolivianische Tochter, die in Bolivien als Ärztin lebt, die hat mir neulich erzählt, dass eine der häufigsten Todesursachen in den andinischen Dörfern ist jetzt Selbstmord. Und ich kannte eine ältere Frau, die sich vor kurzem, also mit Rattengift, das ist das Billigste, das Leben genommen hat. Die jüngeren Leute ziehen in die Slums der Städte, also Prostitution, Diebstahl, Betteln, das sind die Überlebensmöglichkeiten dort. Und die Älteren bleiben zurück, also die überleben eigentlich noch mit Kartoffeln, also in einer relativen Armut, aber einer traditionellen Armut sozusagen, also nicht dieser Slum-Armut. Und haben aber gar keine Hoffnungen mehr. Und die Verelendung der Dritten Welt ist für mich ein zentrales Thema.
Und natürlich auch ein Thema, das im Moment ja sehr in den Hintergrund rückt.
Ja, natürlich. Wir sind bei Attac eingetreten, mein Mann und ich. Wir fanden das dann so unmöglich, die Welt, in der wir leben, dass wir dachten, wir müssen also irgendwo da mitmachen, wo etwas Neues sich bewegt, also gewaltfrei, auf Gerechtigkeit bedacht, und das gegen dieses barbarische Wirtschaftssystem, also der Neoliberalismus, ist eine einzige Katastrophe für die Mehrheit der Menschen, also nicht für die 20% der Reichen, sondern für die 80% der Übrigen, die ja nicht zählen. Und das ist grauenvoll, was da wirklich passiert an Verelendung.
Wie ist es denn zu Ihrer besonderen Beziehung überhaupt gekommen? Sie reden sehr viel von Südamerika, haben auch viel darüber geschrieben, und auch Mittelamerika, Nicaragua und so. Woher kam diese besondere Beziehung zu diesen Ländern?
Ich glaube, das war eine Sehnsucht nach Hoffnung, die ich hatte. Also in dem etwas müden alten Europa kann man die ja manchmal kriegen. Und
eine neue Definition des alten Europas.
Nicaragua war für mich ein wunderbares Beispiel dafür, was wie ein winziges Volk, also völlig unterdrückt, damals also von den Amerika-abhängigen, US-abhängigen Reichen eben, wie das ganz anders leben kann, und dann also Schulen aufgebaut werden, Alphabetisierungskampagne, und es gab also unendlich viele Hoffnungsgeschichten in diesem Land. Das ist heute vollständig zurück, ist schlimmer als es je war.
Hat Sie das auch theologisch damals sehr gereizt?
Das hat mich natürlich sehr gereizt, weil die Befreiungstheologie war für mich ein wirklich zentrales neues Ereignis. Das war für mich also theologiegeschichtlich gesprochen, war das so nach Bultmann das wichtigste neue Erlebnis, also auch, oder Denkerlebnis. Also Gustavo Gutierrez, der die Theologie der Befreiung geschrieben hat, der war eine Zeit lang mein Kollege in Union in New York.
Jetzt würde mich interessieren, worin bestand das geistige Erlebnis, von dem Sie gerade gesprochen haben, jetzt über die Tatsache hinaus, dass hier jemand ist, der sagt, ja, also die Armen dürfen nicht so arm bleiben, wie sie sind?
Also das Großartige war für mich eigentlich dass die Botschaft des Evangeliums völlig bezogen wurde auf diese Fragen der Unterdrückung, der Gerechtigkeit und nicht auf das individuelle Seelenheil. Also dieses Gebet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, das kann ich nicht ausstehen. Ich glaube, Gott hat noch ein bisschen was anderes zu tun.
Also das heißt,
diese Individualisierung des Christentums, das ist eine Sache, die ich auch in Amerika sehr stark erlebt habe. Es gibt also wirklich auch eine neoliberale Theologie, die entsteht und die sagt, weißt du, das ist deine ganz persönliche Angelegenheit. Ob du also in Verbindung mit Gott bist, das ist deine ganz persönliche Angelegenheit. Das musst du ganz still für dich bedenken. Und er wird, also der Mensch so individualisiert, wie es nur geht. Ich meine, es ist eines der Wirtschaftsziele, ist heute, ich sage das immer so etwas sehr theologisch, was Luther hat über den Sünder, hat eine schöne Definition. Er sagt, das ist der Homo incurvatus in se, also der auf sich selbst verkrümmte Mensch, der außer sich selbst nichts mehr im Kopf hat, der sich ununterbrochen incurvatus, also um sich selbst dreht. Das ist ein Wirtschaftsziel. Also ich habe das so oft in den USA erlebt, zum Beispiel, dass Leute mir sagten, wenn ich sagte, ja, und wie ist das in El Salvador, dann sagten die, ja, that's not your business. Das geht dich einen Dreck an, heißt es auf Deutsch. Und, das ist eben nicht dein Business. Und ich habe mich dann immer gefragt, was eigentlich Jesu Business war. Das ist ja eine ganz interessante Frage. Die hängt wahrscheinlich mit der Armut zusammen.
Ja, das ist eine interessante Frage. Also würde ich noch gerne ein bisschen nachgehen, was denn Jesu Business ist, jetzt im spezifischen Sinne, also was dann das spezifisch Christliche daran ist. Also ist es etwas Kollektives, das habe ich verstanden. Ja. Und was ist das spezifisch Christliche an dieser Befreiungstheologie, an dieser Utopie, muss man ja schon sagen?
Ja, da würde ich doch auch also die Gerechtigkeit in den Vordergrund stellen und sagen, das ist also einer, vielleicht der wichtigste Name, den das jüdische Volk an die Menschheit geschenkt hat. Und das Judenchristentum, es steht in dieser Tradition. Und in dieser totalen Individualisierung wird genau diese Tradition zerstört. Und das ist ein Wirtschaftsziel ohnegleichen. Du musst dich um deine Angelegenheiten kümmern. Also wie ist dein Wellness, Fitness, Happiness und so weiter? Also wie, was anderes sollst du gar nicht im Kopf haben? Und eigentlich finde ich das auch an dieser neuen Antiglobalisierungsbewegung so schön, dass da Menschen aufstehen, die, wenn du dann fragst, ja, was hast du damit zu tun, dann gucken sie einen erstaunt an und sagen, wieso? Das ist doch notwendig. Die finden diese Frage dumm.
Gerechtigkeit und Frieden. Also klassischerweise war es immer Frieden und Gerechtigkeit für uns. Sie haben vorhin erwähnt, warum sich das für Sie auch umgekehrt hat damals, dass Ihnen die Vertreter der sogenannten Dritten Welt das auch beigebracht haben. Wenn wir zur Gewaltfrage kommen, heißt das dann auch, dass Sie für den Einsatz von Gewalt wären, um Gerechtigkeit herzustellen?
Also es ist eine sehr schwierige Frage. Also Also es gibt Situationen, in der die Entwaffnung von Gewalttätern nicht ohne Gewalt geht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, gehört zur Gewaltfreiheit auch ein Stück Entmachtung der Gewalt. Man kann nicht so tun, als wäre die nicht da, sondern die Gewalt muss entmachtet werden. Und ich habe da wirklich viel gelernt von eben einigen Radikalpazifisten in den USA, weil die dort also mit einer Beharrlichkeit, die ganz erstaunlich ist, viele Jahre lang, also vor kurzem ist Philip Berrigan gestorben, der hat also alles in allem, glaube ich, 4 Jahre im Gefängnis zugebracht in seinem Leben. Also eine lange Zeit, immer wieder hier 5 Monate und da 3 Monate und so weiter und so fort. er hat nie aufgegeben, an dieser Sache zu arbeiten. Entmachtung ja. der Gewalt ist natürlich ein unglaubliches Problem, ist mir klar. Aber dass wir danach trachten müssen, diese Gewalt zu entmachten, das ist, glaube ich...
Gibt es so etwas wie eine Entmachtung der Gewalt von unten?
Ist das, ja, das ist
das möglich? Also wir denken ja jetzt wieder an den ja. Krieg, und das wäre ja nur eine Form. Sie haben ja, jetzt sehr stark gesprochen für die Bewegungen von unten. Ist das denkbar?
Also ich, für mich ein wunderbares Beispiel von Entmachtung der Gewalt ist Südafrika gewesen. Die Bewegung, also für die Befreiung Südafrikas, kauft keine Früchte der Apartheid, war eine völlig gewaltfreie Bewegung. Sie orientierte sich am Boykott, am Konsum, also an dem Hauptlebenselixier der reichen Welt. Da redete sie mit. Und also das war für mich ein sehr wichtiges Erlebnis. Ich bin einmal nach Berlin gefahren, nach Ost-Berlin, und war irgendwie zu spät dran und hatte kein Buch dabei, was ich den Leuten schenken konnte. Und kaufte also in der Eile einen Sack Apfelsinen in West-Berlin. Und dann hat eine Freundin von mir, die da tätig war, das so in die Hand genommen, angesehen und gesagt, das ist aus Südafrika, also ich esse das nicht. Ich habe mich, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht so geschämt wie da. Ich wusste das natürlich auch, aber ich hatte irgendwie nicht dran gedacht, wie das denn so ist manchmal.
Also in Südafrika ist es gut gegangen. Ja. Gehen wir zum Beispiel mal nach Afghanistan. Glauben Sie, die Frauen in Afghanistan hätten eine relative Freiheit erreichen können unter den Taliban?
Das weiß ich nicht. Das kann ich zu wenig beurteilen. Es ist schwer, das zu sagen, also generell zu sagen. Es ist, halte ich für ziemlich schwierig. Also die Versuche, also der Boykott ist zum Beispiel wirklich ein Mittel, was ich an vielen Stellen für wichtig halte.
Wären Sie denn für einen Boykott der amerikanischen Waren jetzt oder der israelischen?
Also bei der israelischen finde ich sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob man alle amerikanischen Waren jetzt boykottieren soll, aber dass es also bestimmte Formen gibt, also wo nachweislich Umweltzerstörung, Rücksichtslosigkeit, also bestimmte Autos oder bestimmte, ja, auch bestimmte Produkte, die, wo man das nachweisen kann. Greenpeace macht ja da sehr viel und das ist sehr klar, was sie sagen. Und da kann man schon was von lernen, also an solchen Produkten, die man eben nicht kaufen soll.
Sie haben gerade gesagt, Israel ist schwierig. Ist das, weil Sie Deutsche sind?
Ja, sicher. Ganz sicher. Also das ist ein so furchtbares Verhältnis, in dem man da ist. Also wir haben noch eine sehr alte Freundin, eine Berliner Jüdin, die in Israel und... Ja, ich weiß nicht. Ich wünsche mir immer, dass sie bald stirbt, ehe das noch schlimmer wird alles.
Frau Sölle, ganz am Anfang der Sendung war die Rede davon, dass Gott zu wenige Freunde auf dieser Welt hat. Normalerweise sind wir ja immer, auch wenn wir beten und so, da kommen Gebete, erlöse uns von dem Übel und so. Das heißt, wir hoffen, dass Gott aktiv ist und uns hilft. Sie drehen das in vielen Ihrer Reden um und Sie sagen, ich suche nach einem Gott, der mich braucht, uns braucht. Was meinen Sie damit?
Ja, ich glaube, ich habe viele Jahre lang wirklich gekämpft mit einem der Grundbegriffe der Religion, der christlichen Religion, der Allmacht. Wenn man das ins Lateinische übersetzt und Omnipotenz sagt, weiß man gleich, wer es erfunden hat. Also wer ist denn so potenzbesessen? Welcher Teil der Menschheit? Und ich halte diesen Begriff wirklich für unglücklich, also für falsch, weil Gott also in Auschwitz also nicht besonders mächtig war. Also wenn der ein Knopfdrücker ist, der da seine himmlischen Knöpfe drückt und dann bleiben die Züge stehen, in denen also die Juden da transportiert werden, dann, und er tut das nicht, dann kann ich diesen Gott weder lieben noch verehren. Das kann ich nur sagen, also das ist nicht mein Gott. Ich glaube, dass Gott uns braucht. Also es gibt keine Liebe, die nicht gegenseitig ist. Also es ist eine falsche Vorstellung, die im Christentum manchmal herrscht. Also Papa wird's schon richten, der sitzt oben, wir sind klein und schwach, wir können eh nichts machen und an uns liegt es nicht. Das ist nicht richtig. Es liegt an uns. Es liegt auch an unserem Schweigen, unserem Geschehen lassen. Das war natürlich die Grunderfahrung der Nazizeit, wie viele Leute, die nicht unbedingt für die Nazis waren. Also mich haben nie so sehr die Täter interessiert und auch nicht besonders die Opfer, sondern was mich interessiert hat, waren die Mitläufer, die in den Mitteln waren und den Hitler ziemlich grässlich fanden vielleicht und Krieg auch nicht schön und so weiter, aber nichts taten. Und das halte ich für einen unmöglichen Zustand sozusagen.
Wenn ich es jetzt mal umdrehe, dann versuche ich mal zu fragen, was ist denn eigentlich dieser Gott für Sie? Weil Sie das ja sehr als menschliche Beziehung, als Liebesbeziehung jetzt definiert haben. Nun, Liebesbeziehung gibt es unter Menschen, da brauche ich eigentlich keinen Gott dazu. Jetzt mit diesem Beispiel von den Bystanders, diesen Zuschauern, den Unbeteiligten, oder denen, die beteiligt sind, aber nichts tun, ist es richtig, dass Gott dann irgendwie so etwas wäre wie ein Oppositionspotenzial, eine Kraftquelle?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also man ist sicher größer als wir sind und geht über das, was wir können, hinaus. Aber dass er ja so eine Idee, wie eben diese Idee der Gerechtigkeit und des daraus folgenden Friedens, die ist ja nicht von einem Menschen erdacht. Das ist nicht einfach Menschenwerk, sondern das ist eine Tradition, in die ich mich gerne stelle, weil sie mir eine Sprache schenkt, mit der ich reden kann. Und diese Sprache, die hilft mir, so in Gott zu sein, dass ich also auch für das, was Gott will, eintrete.
Und woher wissen Sie, dass andere, die auch von sich behaupten, sehr stark in Gott zu sein, aber für das Gegenteil von dem eintreten, was Sie wollen, dass die so falsch liegen?
Ja, ich glaube, das würde ich wirklich aus der biblischen Tradition nehmen. Ich meine, das größte Geschenk des jüdischen Volkes an die Menschheit ist diese blöde Idee, dass meine doofe Nachbarin, die immer die falsche Musik hört und mir sowieso auf den Wecker fällt, dass die also mein Weg zu Gott sein soll, also der Nächste. Das ist ja wirklich eine verrückte Idee. Also statt, dass ich mich selbst vervollkommne und besser, klüger, reicher und sonst was werde, soll ich mich um meinen Nächsten kümmern. Und diese Grundidee, dieser Grundgedanke, der Nachbar, und das ist ja ein ungeheuer starker Begriff, der hat sich ja dann ungeheuer ausgeweitet, also auch innerhalb der Bibel. Erstmal hieß das der aus dem benachbarten Clan, also wo die Regeln, die also in meinem Clan gelten, nicht gelten, wo man also eigentlich ruhig die Tochter des irgendeines Mannes da vergewaltigen kann, dass plötzlich die Nachbarn, also die im anderen Clan sitzen, dass die Rechte haben und mein Weg zu Gott sind, also um es einfach zu sagen. Und ich glaube, dass dieser Begriff hat sich ungeheuer ausgeweitet. Es ist dann eben auch der Entfernte geworden, der noch weiter weglebende. Es ist also nicht nur der direkte Nachbar und schließlich auch der Feind. Und das ist eine Linie vom Nächsten bis zum Feind. Ich wünschte mir, dass man das irgendwie auch in denen, die also einen ganz anderen Weg gehen, von denen Sie eben sprachen, die eben die Welt in Gut und Böse einteilen. Das halte ich wirklich für falsch. Also ich glaube wirklich, das ist eine mystische Idee, dass in allen Menschen ist etwas von Gott versteckt. Also ein winziges bisschen Gott. Das kann man natürlich total zumüllen. Das ist sogar sehr leicht. Und dann weiß man gar nichts mehr davon, hat damit nichts zu tun. Aber es kann auch wieder aufgeweckt werden. Ich meine, die jüdische Grundidee, dass die Teshuva, die Umkehr, dass sich umdrehen und einen anderen Weg gehen, möglich ist in jedem Augenblick, sagte die Tora. Das ist ein großartiges Geschenk an die Menschheit. Du kannst jeden Tag anders werden. Du musst nicht immer in deinem Gefängnis hocken.
Also anderes verwirklichen, bei Ihnen war, da hing das viel mit Utopien auch zusammen.
Ja.
Über die eine haben wir geredet, für die sich sehr einsetzen, also die Gerechtigkeit. Wenn wir über die Rechte der Frauen nochmal reden, den Feminismus, der ist ja auch sehr stark mit Ihrem Namen verbunden, nicht nur theologisch. Haben Sie denn das Gefühl, seit Sie da, wenn wir es mal sagen, diesen Kampf aufgenommen haben, dass Sie einiges erreicht haben?
Ich glaube ja, also innerhalb der kleinen, begrenzten Welt der Reichen hat die feministische Theologie einiges erreicht. Also es ist an so vielen Stellen unterdessen geklärt und wir haben hier im Norden, also Deutschlands, gleich 3 Bischöfinnen, das ist doch sehr hübsch. Nur mal als ein institutionelles Beispiel, also wie sich da Dinge verändern. Und ich denke, das heißt noch nicht, dass das für die ganze Welt schon so ist und dass die Rechte der Frauen also anders gesehen werden. Es ist ein Kampf wie der gegen die Sklaverei. Dieses Wort benutze ich gerne für die Textilsklavinnen, die unsere T-Shirts so billig nähen in dieser Wirtschaft. Es gibt ja neue Formen der Sklaverei an ganz vielen Stellen.
Aber es war doch mit der Idee der Gleichbehandlung, Gleichberechtigung der Frauen noch mehr verbunden als ein Gebot der Gerechtigkeit, das auch in der Sklaverei ist. Das ist klar. Aber darüber hinaus war doch auch die Idee von, dass diese Welt menschlicher werden könnte, wenn Frauen ihren Einfluss geltend machen. Ist das so? Einfach gefragt, macht die Bischöfin ihr Amt anders?
Es ist schwer zu sagen, also empirisch, also, wie weit das anders ist. Aber dass die Kirche sich verweiblicht, das, glaube ich, ist unabweisbar. Wir wollen nicht nur die Hälfte des Kuchens, haben wir immer gesagt, wir wollen ganz andere Kuchen backen. So. Die Hälfte des Kuchens ist nicht gut, das reicht nicht.
Genau das
wir wollen wirklich andere Kuchen haben und essen und backen. Mhm. Und wie schwer das ist natürlich eindeutig. Und es gibt natürlich ein Teil der Frauenbewegung gibt sich zufrieden mit der Hälfte des Kuchens. Das muss man einfach objektiv feststellen. Aber ob das für die feministische Theologie gerade so ist, das ist nochmal eine Frage, ob die nicht doch da einen Schritt weiter geht und wirklich, also etwa dieses Gott braucht uns, das ist auch ein feministischer Grundgedanke. Nicht nur wir brauchen Gott. Also nicht nur wir brauchen den Papa, den er alles richtet, sondern Gott braucht uns. Es gehört mit in die Gegenseitigkeit. Das ist eigentlich ein feministischer Grundbegriff, dass wirkliche Liebe immer gegenseitig ist. Und nicht ein Geber, also es ist ja oft, die Liebe ist oft im Christentum als die Caritas dargestellt, die Mutter, die ihr Baby seucht. Stillt. Und es ist aber nicht richtig, das so aufzufassen, die Mutter gibt und das Kind nimmt. Die Mutter empfängt auch etwas von diesem saugenden Kind, also Befreiung, Erleichterung und so weiter. Man kann es an vielen Stellen zeigen, aber das Bild ist so verabsolutiert worden, dass es oft falsch war. Die wirkliche Liebe ist ein Geben und Nehmen und Miteinander wachsen. Und davon sind wir natürlich noch sehr weit entfernt in jeder Hinsicht.
Wenn wir nochmal die feministische Theologin ansprechen, wie ist es denn mit dem Islam? Wie viel Toleranz ist denn da für Sie als feministische Theologin möglich?
Also ich kenne hier eine Islamistin, eine türkische Frau, die eine sehr befreiende Theologie vertritt und also mit der ich, glaube ich, fast in allem übereinstimmen kann. Natürlich gibt es im Koran also Stellen, die dem widersprechen, übrigens wie in der hebräischen Bibel auch. Und das ist eben so, und man muss das nur zu unterscheiden wissen. Aber es gibt eben auch wunderbare Stellen, die genau dieses Geben und Nehmen artikulieren. Also ich finde, einen sehr schönen Grundgedanken der Befreiungstheologie war für mich immer die Bibel weiterschreiben. Nicht nur wie so ein heiliges Buch, immer wieder zitieren, sondern indem wir sie auslegen, können wir sie weiterschreiben.
Sie haben ja bei all dem, was Sie im Leben auch eben an politischen Rückschlägen erlebt haben, Sie haben ja vorhin auch von Nicaragua erzählt und so, auch was Sie an gesundheitlichen Rückschlägen erlebt haben und so, haben Sie ja irgendwie nie aufgegeben. Das heißt, Sie haben mal sehr schön geschrieben, Hoffnungslosigkeit sei ein Luxus, den wir uns gar nicht leisten dürften. Hat das auch was mit Ihrem Glauben zu tun, dass Sie immer wieder neue Utopien entwickelt haben fürs Leben?
Ich glaube ja. Irgendwie fällt mir dazu ein, also wie stark ich auch angewiesen bin auf die Hilfe meines Mannes. Also ich glaube, ohne diese Ehe wäre ich nicht so weit gekommen. Da muss man so ganz einfach zu sagen. Dass die Hoffnung wächst im Miteinander hoffen. Zurzeit schreibe ich ein Buch, also ich wollte gerne noch ein Buch schreiben, über die Mystik des Todes. Der Sünde Sold ist der Tod und der letzte Feind. Das sind biblische Ausdrücke, mit denen ich ringe. Es kann nicht alles sein. Es muss eigentlich auch eine Versöhnung mit dem Tod geben. Ich glaube an die Ewigkeit Gottes. Das heißt aber nicht notwendig an die Unsterblichkeit meiner Seele. Sondern ich bin ein Teil von diesem Gott.
Dieses Buch zum Thema Tod, an dem Sie schreiben, die Gedanken, die Sie gerade geäußert haben, ist das auch eine Form von Vorbereitung?
Sicher. Es ist übrigens ein Thema, wo auch die Frauen eine große Rolle spielen. Die Toten sind ja eigentlich Sache der Frauen. Ich habe jetzt nochmal Platon nachgelesen, also wie Sokrates stirbt und schickt die Weiber weg. Und wieso heult ihr denn? Deswegen habe ich doch gerade die Weiber weggeschickt, damit sie uns nicht hier auf den Wecker fallen, durch Klagen und Jammern. Nein, das ist also in sehr, sehr vielen Kulturen Aufgabe der Frauen gewesen. Und es ist eigentlich eine Versöhnungsaufgabe, wenn ich das richtig sehe. Also ich bin noch nicht ganz fertig damit, also mit dem Durchdenken. Es ist eine Versöhnung auch mit der eigenen Endlichkeit.
Wenn ich jetzt zurückblicke auf unser Gespräch, dann habe ich beeindruckend gefunden, dass Sie sehr stark an dem Glauben als etwas Kollektives festgehalten haben, gegenüber diesen neoliberalen Strömungen oder Tendenzen, die auch zu dem Neoliberalismus passen, dass Sie sehr stark das Moment der Gegenseitigkeit betont haben, im Unterschied zu diesen männlichen Herrschafts- und Omnipotenzfantasien, und dass Sie auch jetzt noch in Ihrer Auseinandersetzung mit dem Tode, wenn ich das richtig verstanden habe, diese zwei Momente von Gegenseitigkeit und Kollektivität irgendwie so eingehen in etwas Größeres, das versuchen festzuhalten. Ja. Kann man das vielleicht so sehen, dass Sie versuchen an dieser Kollektivität, an dem Nicht-Allein- und Einzelkämpfer-Sein
also
festzuhalten?
Ich bin in diesem Sinne ein Teil von Gottes guter Schöpfung, die also zum Kommen und Gehen gemacht ist, also bisher jedenfalls, ehe man sie ganz kaputt hat. Es ist nicht leicht, sich also mit dem Tod wirklich abzufinden in diesem Sinne. Und zwar vor allem deswegen, weil das ist auch ein anderer Gedanke, der mir immer stärker wichtig geworden ist. Der eigentliche Tod ist ja eigentlich der Tod des Anderen. Das ist Levinas, der das gesagt hat, und der betrifft mich ja viel mehr eigentlich als der eigene. Und also gegen diese Ego-Thanatologie bin ich sehr kritisch geworden. Das halte ich für falsch. Also ich habe Angst, dass mein Mann vor mir stirbt. Kann ich mir nicht vorstellen oder kann ich nicht denken.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.